Vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Ja, wir wollen ein bisschen Licht drauf werfen, was wir mit Zahlen gemacht haben, was wir versuchen rauszukriegen und dann auch ein bisschen zu überlegen, was folgt denn jetzt daraus. Wir sind die Kollegen, die aufgeführt sind, also Detlef Krömker, Florian Horn und Thorsten Gattinger, die hier den Einführung in die Programmierung die Daten mit ausgewertet haben. Und von Detlef Krömker ist das auch die Veranstaltung, die er im ersten Semester für die Studierenden gibt. Ja, unsere Ausgangssituation ist, wir haben sehr große Kohorten, es sind sehr viele Studierende und ist auch bekannt, dass eben in der Informatik eben sehr viele abbrechen, zum Teil nach dem zweiten Semester schon 40%, die entsprechend das Studium der Informatik dann nicht weiterführen. Und es gibt ein Phänomen, dass also die Zusammensetzung der Studierendenschaft immer heterogener wird. Das liegt auf der einen Seite natürlich daran, dass sie aus unterschiedlichen Bundesländern kommen, dort unterschiedlich viel Vorerfahrung, auch was das Programmieren angeht oder Informatikunterricht angeht, aber auch was die Mathematik oder Naturwissenschaften angeht. Und zusätzlich werden das auch immer mehr Studierende, die eben aus unterschiedlichen, weltweit unterschiedlichen Schulsystemen bei uns mit an die Universität kommen. Und das ist möglicherweise auch ein Punkt, der es eben schwierig macht zu sagen, ja, ein Studienangebot, was wir anbieten, das ist eben für alle das Optimale. Und da zu überlegen, können wir das überhaupt so weiterfahren oder müssten wir nicht auch mit unterschiedlichen Angeboten auf diese sehr heterogene Zusammensetzung der Studierenden auch reagieren, was natürlich mit erheblichen Anstrengungen auch zu tun hätte. Genau, die zentrale Frage, die sich da aus dieser Ausgangssituation für uns stellt, ist dann eben, wie können wir die Studierenden im Studienverlauf besser unterstützen? Und um jetzt die Daten, die wir von Studierenden haben, zu sammeln, haben wir gesagt, ja, wir schauen mal, ob wir mit so einem Learning Analytics Ansatz Studierende besser unterstützen können. Also wir haben Daten zu Lernprozessen. Wir unterstützen mit einer Lernplattform, wo wir beispielsweise Daten automatisiert sammeln. Wir haben Daten zum Studienverlauf, auch aus verschiedenen Übungen und Quizzes, die die Studierenden machen. Und dann ist die Frage, inwiefern würde es noch zusätzlich Informationen bringen, wenn wir verschiedene Merkmale von Studierenden noch mit hinzunehmen und einbeziehen, also gerade was zum Beispiel diese Heterogenität angeht und hier diesen Ansatz des Dispositional Learning Analytics zu wählen, also dass man zusätzliche Daten, die wir eben einfach erfragen von den Studierenden oder die ohnehin erhoben werden von der Universität, die noch weiter auch für eine Prognose des Studienerfolgs dann hinzuzuziehen. Schulmeister hat hier mal zusammengestellt, was denn alles studienrelevante Merkmale von Heterogenität wären, also was zum Beispiel soziale Heterogenität angeht, also Lebensalter, Familienstand, Migrationshintergrund, Erstakademikerfamilie. Da weiß man schon, dass das alles auch relevante Merkmale sind, die sich eben auf Studienleistung auswirken. Genauso natürlich kognitive Heterogenität, also was Fähigkeiten, Begabung, Kompetenzen angeht. Aber auch mit was für Erwartungen kommen die Studierenden an die Universität, also sind sie eher praxisorientiert, das ist häufig bei Informatikstudierenden der Fall, so eine Berufs- und Praxisorientierung und weniger starke Wissenschaftsorientierung, weil sie eben glauben, dass sie einfach einen guten Beruf dann auch ergreifen können, was die Motivation angeht oder auch natürlich heterogene Lebenslagen. Da wissen wir auch gerade in Frankfurt ist eine Pendleruni, wo sehr viele Studierende kommen, die auch nicht in Frankfurt wohnen und die auch aus unterschiedlichen Lebenssituationen einfach kommen. Ein Ziel jetzt von unserem Learning Analytics Ansatz wäre auf jeden Fall ein schnelles Feedback auch geben zu können an Studierenden zu ihrer Leistung und zu ihrer Lernkurve, um auch möglichst schnell eben erkennen zu können, ab wann haben Studierende vielleicht Probleme, wo muss unterstützt werden. Und aber auch auf der anderen Seite, also neben der Unterstützung, eben wenn es so etwas wie einen drohenden Studienabbruch gibt, aber auch zu sagen, ja, die schon sehr gut sind, die auch entsprechend nochmal besser fördern zu können, also adaptive Aufgaben für leistungsstarke Studierende anbieten zu können. Oder ob es eben auch notwendig ist, dass wir eben mit dem Studienangebot, was wir haben, nicht mehr für alle tatsächlich das so gut umsetzen können, dass die optimal unterstützt werden. Also eine Überlegung auch in Richtung, inwiefern müsste ein Studienangebot weiterentwickelt werden oder was für weitere Unterstützungsmöglichkeiten gibt es. Und jetzt in dieser Studie haben wir danach gefragt, erstmal zu identifizieren, was sind denn Schlüsselvariablen für den Studienerfolg? Haben also aus einem breiteren Set an Variablen, was wir jetzt erhoben haben, war ein Ziel eben die zu identifizieren, die eben eine hohe Prognosekraft haben, um dann eben auch so etwas wie eine evidenzbasierte Entscheidung für Maßnahmen, die wir dann daraus ableiten, treffen zu können. Und auch dann nochmal zu fragen, ja, welche Daten haben denn das Potenzial, auch schnell informatives Feedback generieren zu können. Genau, wir haben also als Methode eine Kombination von Learning Management Daten. Wir hatten eben diesen Kurs mit Moodle unterstützt. Die Daten, die Studierenden dort hinterlassen als digitale Spur eher ihres Lernprozesses und eben pädagogisch-psychologischen Lernermerkmalen. Und man weiß im Grunde aus Studien, die rein mit pädagogisch-psychologischen Lernermerkmalen arbeiten, dass die Varianzaufklärung für den Studienerfolg etwa so bei 30% liegen. Darüber hinaus kommen die meistens nicht, weil da eben einfach zu viel Varianz sonst noch drinsteckt. Was wir hier noch gemacht haben, ist eben auch formative Tests, also im Semester laufende Testergebnisse von den Studierenden mit zu erheben. Und bei diesen Tests ist eben das Ziel, nicht eben auf die Prüfung nur vorzubereiten, sondern ein kontinuierliches Lernen zu unterstützen, also dieses Buzzword Assessment for Learning zu haben. Und wir haben das auch in kleinen Übungsgruppen. Wir haben dann überlegt, ja, welche Instrumente wählen wir denn jetzt auch aus, auch gerade für diesen pädagogisch-psychologischen Ansatz. Und da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich etablierte, validierte Instrumente nehmen, dass wir nicht in dieser Studie jetzt auch erst noch neue Instrumente erfinden. Da gibt es eigentlich schon eine ganze Menge. Wir haben da gefunden einen Fragebogen, der Vorkenntnisse im Programmieren erfasst. The Programming Self-Efficacy Scale heißt der, ist im internationalen Einsatz schon erprobt und validiert, wo es beispielsweise so Items gibt, ich bin in der Lage, ein Programm zu schreiben, das den Mittelwert aus drei Zahlen ausgibt. Und dann ist es eben eine Selbsteinschätzung, die aber relativ objektiv, kann man sich objektiv beobachten, okay, wäre ich in der Lage, das zu machen oder nicht. Das sind etwas 40 Fragen, die diese Programmierkenntnisse erfassen. Zusätzlich haben wir dann gefragt, eventuell mehr Lernermerkmale auch dieser Persönlichkeit zu nehmen. Weil auf der einen Seite ist es ja möglich, eben dann mit Unterstützungsangebote die Studierenden zu verändern, mit unseren Interventionen, dass sie sich eben hin in diese Richtung weiter bewegen, wie wir es gerne möchten, also beispielsweise motivierter sind. Andererseits gibt es aber auch relativ stabile Persönlichkeitsmerkmale, die wir nicht so einfach verändern können. Und da wäre dann die Überlegung, wenn unser Angebot für eine bestimmte Ausprägung von Persönlichkeitsmerkmalen nicht mehr passt, dann müsste man eigentlich sagen, und die können wir auch nicht verändern, dann müssten wir eigentlich sagen, ja, dann müssen wir aber unser Studienangebot verändern. Oder wir wissen halt, dass wir die Leute von vornherein eben aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur einfach ausschließen. Und dann eben nur unser eigenes Süppchen kochen und immer dieselben Leute quasi wieder durch unser Studium durchlassen. Deswegen hier diese Big Five Persönlichkeitsmerkmale als weiteren Fragebogen mit drin. Das ist dann im Grunde das Setting. Wir haben am Anfang diese Dispositions, also Lernermerkmale, in der ersten Woche erfasst, einen Fragebogen ausgegeben plus eben demografische Daten. Insgesamt muss ich noch sagen, ist das eben Einführung in die Programmierung als Blended Learning Kurs. Allerdings findet der wöchentlich auch in Präsenz statt, plus eben die Übungszeiten, die entsprechend unterstützt werden durch eine Moodle-Plattform, die ganze Zeit mitläuft und eben auch Daten für alle Studierenden auch liefert dann. Und wir hatten letztendlich dann eine Stichprobe von 288 Studierenden, die bei Vor- und Nachbefragung teilgenommen hat und 145 Datensätze sind dann vollständig gewesen beziehungsweise hatten maximal eine Lücke im gesamten Datensatz. 30% weibliche Studierende haben wir hier in Frankfurt. Wir haben dann eben neben diesen ersten Daten, die wir erhoben haben, die formativen Assessments. Die gliedern sich auf einmal in Quizzes, die in Moodle gestellt wurden, zu den einzelnen Veranstaltungen, um das Verständnis der Vorlesungen abzuprüfen. Und zusätzlich gibt es noch Übungsgruppen, wo die Übungszettel ausfüllen. Einmal eher zu Grundlagen der Programmierung, wo so Konzepte erklärt werden und einmal sehr praktische, wo auch Programmieraufgaben gemacht werden. Da gibt es einen Tutor immer noch dazu, der entsprechend Gruppengrößen von 10 bis 15 Studierenden dann entsprechend begleitet. Und am Ende steht die Klausur und wie gesagt eben die Nutzerdaten in Moodle. Und wenn wir jetzt auf die Ergebnisse schauen, dann sind jetzt hier abgetragen eben die Daten, die wir jetzt in der ersten Woche erhoben haben, einmal mit den Klausurergebnissen am Ende verglichen und dann nochmal mit den Übungszetteln. Das war eben P-Basic, das wäre diese Grundlagenkonzepte, die in den Übungszetteln erbracht werden, die Leistungen, und dann diese Practice als richtige Programmieraufgaben. Und da sieht man einmal, dass eben es im Grunde keinen Gender-Effekt gibt. Da ist eine leichte Korrelation in Richtung, die männlichen Studierenden schneiden hier leicht etwas besser ab. Es gibt allerdings eine hohe Korrelation hier mit der Mathe-Note, also mit Punkt 5. Englisch und Deutsch, also Deutsch ist nochmal erheblich wichtiger, die Deutschnote im Vergleich zur Klausur, also ein hoher Zusammenhang auch zwischen der Deutschnote, und für die Studierenden, die Informatik in der Schule hatten, macht das eben auch was viel aus. Und auch diese Selbsteinschätzung der Programmierkenntnisse zeigt eine hohe Korrelation zum späteren Klausurergebnis. Zusätzlich ist das eben zu den Konzepten, sind die Korrelationen nicht so ganz so deutlich. Von diesen demografischen Daten deutlicher dann auch schon, was diese Übungszettel, was die Programmieraufgaben angeht. Ganz interessant ist dann, dass dieser Big Five Persönlichkeitsmerkmale, da sind alle Ergebnisse, die jetzt, die korrelieren im Grunde nicht mit der Klausur. Also da ist es eigentlich fast egal, welche Persönlichkeitsausprägung ich habe. Bis auf Neurotizismus, also das ist Ängstlichkeit. Und wenn ich eine gewisse Ängstlichkeit an den Tag lege, dann schneide ich in der Klausur auch tendenziell etwas schlechter ab. Die ist jetzt auch nicht besonders stark, die Korrelation mit Punkt 1.8. Aber da müsste man schon überlegen, ob man nicht noch zusätzliche Unterstützungsangebote für die auch bereithält, die eben ängstlich sind und dementsprechend nervös bei der Klausur und dann eben nicht ihr volles Potenzial auch ausschöpfen können. Andererseits muss man sagen, es gibt hier auch in der Gruppe, die wir dann tatsächlich Fragebögen abgegeben haben, ist die Standardabweichung auf diese einzelnen Dimensionen auch nicht besonders hoch. Also wir haben es hier schon, was die Persönlichkeit angeht, dieser Informatikstudierenden mit einem recht homogenen Feld zu tun. Also die, die sich überhaupt für ein Informatikstudium entscheiden, ist viel geringer als in der Gesamtbevölkerung, die Varianz. Ja, wie sieht das jetzt aus mit den Daten aus dem LMS? Da ist es so, prinzipiell unterscheidet man häufig bei den Daten, die man sammelt, jetzt mit so einer Lernplattform wie zum Beispiel Moodle, macht es Sinn, das zu unterteilen, einmal in sowas wie Student Content Interaction, also inwiefern greifen die Studierenden auf unterschiedliche Materialien zu. Man kann aber auch die Student-Student Interaction, also inwiefern kommunizieren die zum Beispiel über eine Lernplattform, oder auch Student also Dozent und Studierender Interaction. Und da zeigen andere Studien, dass die Vorhersagekraft von den Student und Lecture Interactions, dass die auch eine relativ hohe Korrelation mit Klausurergebnissen hat. Also wer viel versucht, mit dem Dozenten zu kommunizieren, die sind auch meistens dann im Endeffekt die besseren Studierenden oder auch die untereinander sprechen. Allerdings ist in unserem Kurs hier, weil man sich sowieso zweimal wöchentlich in Präsenz trifft, gab es da im Grunde keine Relevanz, jetzt über die Lernplattform noch entsprechend zu kommunizieren. Und es war auch nicht so systematisch jetzt zum Beispiel zwischen Student und Dozent angelegt. Von daher haben wir eben vor allen Dingen Interaktionen zwischen, also Zugreifen auf das Material. Und da hat sich gezeigt, bei dem großen Datensatz, den Moodle ausgibt, dass eigentlich noch einen Zusammenhang jetzt zwischen Klausur und was haben die gemacht, nur für den Parameter relevant war, überhaupt maximal, also einfach aufsummiert, alle Zugriffe auf der Lernplattform. Also nicht, was gemacht wurde. Wurde das Video angeschaut? Wurde das PDF runtergeladen? Also wenn man das so differenziert hat, gab es im Grunde keine Korrelation mehr. Das gibt es aber auch, das bestätigt auch Ergebnisse aus anderen Studien, die zeigen, dass dieses Overall Interaction, dass das im Grunde das ist, was letztendlich noch eine gewisse Aussagekraft ermöglicht. Man sieht hier, dass das eben für die einzelnen Wochen, was die Studierenden dann gemacht haben, dass die Zusammenhänge hier in der Mitte vor allen Dingen nicht so doll sind. Am Ende sieht man dann nochmal, wenn es vor der Klausur ist, dass dann eben die Studierenden nochmal, die eben verstärkt dann aufs Material zugreifen, dass die ja auch die sind, die eben nachher bessere Lernleistung zeigen. Eine sehr viel höhere Korrelation mit dem Klausurergebnis zeigen hier diese Moodle-Quizzes. Also wer in den Quizzes gut abschneidet, und das ist dann am Ende hier auch nochmal besonders stark, der hat auch am Ende höchstwahrscheinlich eine sehr gute Klausur. Und jetzt hatten wir ja im Grunde alles auf Einzelkorrelationsbasis immer geschaut. Da ist man natürlich in der Gefahr, dass man auch durch multiples Testen dann die Daten fehlinterpretiert. Deswegen haben wir jetzt hier nochmal eine Regressionsanalysen getestet und dann hier so eine schrittweise rückwärtsgewandte Regression. Also das bedeutet, dass ich erstmal alle Variablen in das Modell einfüge und mir das Modell dann nach und nach die Variablen rausnimmt, die wenig Relevanz haben. Und da sieht man, dass am Endeffekt dann übrig bleiben, das sind auf der einen Seite die Quizzer, also die Quizzer haben die höchste Vorhersagekraft. Dann kommen diese Übungszettel, die in den Tutorien gemacht werden. Dann kommt die Deutschnote, Mathe-Note und die Vorkenntnisse im Programmieren, die ich angegeben habe. Und damit kann ich schon 73% der Varianz aufklären, also eine sehr hohe Varianzaufklärung. Und was so ein bisschen enttäuschend ist, dass diese Moodle-Daten, also Student-Material Interaction, dass das keine weitere Vorhersagekraft gibt. Also wenn ich die anderen Daten habe, bringt das eigentlich nichts. Zumindest eben nicht so in diesem Setting jetzt, wie wir es hatten. Andere Studien auch, die reine Online-Kurse haben, da bringt das schon mal etwas mehr Vorhersagekraft auch. Was ganz interessant ist, wenn man dann nochmal so logistische Regressionen rechnet, jetzt mit dem Variablen-Set, das wir hatten, kann man dann sagen, dass wenn man jetzt bestimmen will, welche Studierenden sind gefährdet, eben den Kurs nicht zu bestehen, wenn man das so kodiert, dann ist auf Grundlage des Modells, werden hier 7 Studierende, die eigentlich gefährdet sind, als nicht gefährdet kodiert. Das sind aber eben dann hier auch nur quasi 5%, die in der falschen Kategorie gelistet wurden, und 92% eben der Studierenden wurden richtig platziert. Auf Grundlage der Daten können wir eben sagen, dass 92% der Studierenden in die richtige Kategorie bestehst oder bestehst nicht oder bist gefährdet kodieren können. Und was noch ganz interessant ist, wenn man jetzt nur die Daten nimmt, die wir vorher erhoben haben, Mathe-Daten, Deutschnote und diese vorerfahrene Informatik, auch dann können wir eben noch bis auf 20%, die fälschlich zugewiesen werden, eben 72% der Studierenden schon richtig platzieren, ob sie die Veranstaltung bestehen werden oder nicht. Also das hat eine sehr hohe Vorhersagekraft, diese 3 Parameter, die wir am Anfang schon erheben können. Genau, jetzt als Schlussfolgerung kann man dann sagen, also die hohe Vorhersagekraft von den Quizzes, also sobald Quizdaten da sind oder auch von diesen Übungszetteln, sind die auch wichtiger als diese vorher zu erfassenden Daten, sodass man die auch dann eben schnell nutzen könnte, um ein schnelles informatives Feedback auch zu geben. Hier die kognitiven Vorkenntnisse spielen eben eine große Rolle, ebenso auch die Mathe- und Deutschkenntnisse. Und die Kombination der Daten erbringt natürlich die beste Vorhersagekraft. Dann kaum Vorhersagekraft dieser Big Five Persönlichkeitsmerkmale, ebenso eben die Daten, die wir so on the fly im LMS sammeln können. Die Generierung dieses zeitnahen Feedbacks ist möglich, eben auch vor allen Dingen auf Grundlage Testergebnisse. Genau, und die große Heterogenität, die kann natürlich mit dem Vorwissen kann ein Stück weit aufgefangen werden. Und das ist im Grunde eine Konsequenz, die wir jetzt daraus gezogen haben, dass wir sagen, wir machen von den Studierenden, wo wir wissen, dass die schon relativ geringe Vorkenntnisse haben, also wir lassen sie in der ersten Woche diese Tests, diese Selbsteinschätzungstest machen und bieten spezielle Förderkurse an für diejenigen, die eben hier noch geringe Programmierkenntnisse aufweisen, weil wir eben wissen, dass diese Defizit quasi mit dem man an die Uni kommt, dass der in diesem ersten Semester dann kaum aufzuholen ist. Sodass dann eben diese hohe Vorhersagekraft für eben nicht bestehen, wenn ich keine Vorkenntnisse habe, dass das nochmal aufgefangen werden kann. Und wir suchen dann eben die Studierenden aus, diejenigen, die eben nicht so gute Vorkenntnisse haben, und dann spielt die Mathe- und die Deutschnote und der Bildungshintergrund der Studierenden nochmal eine Rolle, weil das Problem eben besteht, dass eigentlich alle gerne in diese speziellen Förderkurse gerne rein wollen, auch die eben ohnehin schon sehr gut sind. Und deswegen, dass eben nicht ein freiwilliges Einschreiben ist, sondern wir gezielt dann das als Angebot auch anbieten und die Studierenden anschreiben, ob sie in den speziellen Förderkurs rein möchten. Ja, damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass gleich so zahlreiche und unterschiedlich geartete Faktoren gemeinsam betrachtet wurden. Und ich sehe schon ganz energisch die erste Frage.
Ja, ich war eben ein bisschen erschrocken, als Sie sagten, dass keine Vorkenntnisse der Programmierung ein Defizit sind.
Ja, aus Sicht des empirischen Vorhersehers. Also sie sind offensichtlich, haben eben Studierende, die keine Programmiervorkenntnisse haben, im Vergleich zu denen, die schon Vorkenntnisse haben, einen echten Nachteil, das in einem Semester kompensieren zu können.
Man könnte auch sagen, die Vorkenntnisse haben, haben einen echten Vorteil.
Genau. Ja, im Umkehrschluss heißt das auch, ja.
Weil ich denke, es ist gefährlich, daraus ein Defizit zu formulieren, weil das dann ja heißt, die Leute müssen eigentlich Vorerfahrung haben, um Informatik studieren zu können.
Das genau.
Weil es gibt keine Schulbildung, auf die wir aufsetzen können. Es gibt sie einfach nicht.
Und
deswegen finde ich auch, Kursveranstalter, Kurse an Hochschulen müssen bei Null anfangen. Wir müssen also Programmieranfänger abholen. Nur das wollte ich gerade.
Genau, ja, das ist richtig. Man soll sowieso nicht so defizitorientiert an die Lernenden rangehen. Andererseits ist es eben so, dass wir speziell eben jetzt diese Förderkurse anbieten, damit die, die eben noch wenig Vorerfahrung haben, eben aufschließen können. Man könnte natürlich auch sagen, ja, insgesamt muss das Niveau runtergefahren werden. Wobei wir haben, ich glaube, wie viele Studierende kommen jetzt immer neu an die Universität? 600 bis 800, die anfangen?
Also hier
jetzt in PRG 1.
600.
Genau, 600 Studierende. Und da ist schon die Vermutung, dass auch nicht alle, die eben anfangen, entsprechendes Potenzial mitbringen. Also unabhängig jetzt von Vorerfahrungen im Programmieren.
Das finde ich ganz wichtig. Ja, genau. Ja. Es muss möglich sein, ohne Vorerfahrung zu
kriegen. Ja,
ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Steht so ein guter Spiegel.
Ja, ja, vielen Dank für die Richtigstellung.
Vielen Dank für die interessanten Ergebnisse. Es gibt zahlreiche Studien, die ja zeigen, dass die Abiturnote eine sehr viel stärkere Prognosekraft hat, als dann die Differenzierung in Einzelnoten. Können Sie das bestätigen aufgrund der Zahlen? Haben Sie da nachgeschaut? Oder also Sie haben jetzt tatsächlich Deutsch, Mathe?
Ja. Wir haben nur diese Einzelnoten abgefragt und nicht die Gesamtabiturnote.
Es gibt ja, wie gesagt, viele Studien, die sagen, eigentlich die Abi-Note hat eine deutlich höhere Aussagekraft und die Differenzierung in weitere, wie zum Beispiel Mathe und Informatik, ist noch ganz leicht.
Ich glaube, dass letztendlich die gerade fürs Informatikstudium die Hypothese bestand, dass eben die gerade diese Noten, Englisch, Deutsch und Mathe, eine besondere Vorhersagekraft bringen im Vergleich eben zur Gesamtabinote. Aber es kann sein, dass das falsch ist.
Ja, also das ist einige Studien gelesen. Ja.
Ich habe noch zwei kleine Fragen. Einmal, es handelt sich dabei um eine deutsche Veranstaltung?
Ja, auf Deutsch, ja.
Okay. Und Frage zwei, das Vorwissen, was abgefragt wurde, Sie hatten eben gesagt, Selbstwirksamkeitserwartung.
Nee, Programming Self-Efficacy, also Selbsteinschätzung von Programmierkenntnissen. Beispielsweise, ich bin in der Lage, ein Programm zu schreiben, was den Mittelwert von 3 Zahlen ausgibt. Genau. Und dann muss ich ankreuzen, ja, kann ich nicht so, kann ich mittel, kann ich nicht so. Also auf einer 5-stufigen Skala.
Genau, meine Frage wäre, misst es wirklich den Kenntnisstand und die Fähigkeiten der Studierenden oder ist es halt wirklich die Erwartung, weil ich kenne nur die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung und die müssen eben nicht genau das, sondern nur die Selbsteinschätzung und wie ich dazu stehe.
Mhm. Genau, also das trifft natürlich nicht bei jedem in gleichem guten Maße zu, aber wie gesagt, das ist ein validiertes Instrument, was man sich eben auch anschauen kann. Die hatten auch äußere Validierungskriterien genommen, eben verglichen tatsächliche Programmierkenntnisse mit den angegebenen Programmierkenntnissen und sind eben zu dem Schluss gekommen, dass es ein recht valides Instrument ist.
Es waren noch 3 Fragen, genau, der Reihe nach. Einmal da, dann du warst ganz hinten. Genau, und dann Jan als
nächstes. Nochmal eine Nachfrage zu dem ersten Punkt, da jetzt bei den Schlussfolgerungen. Da hatten Sie doch gesagt, dass eigentlich die Studierenden kaum Abweichungen hatten. Also müsste man eigentlich sagen, dass die Big Five-Persönlichkeitsmerkmale, dass man darüber nichts aussagen kann. Weil kaum Vorhersagekraft ist ja eine ziemlich starke Aussage.
Für diese Kohorte hat es jetzt kaum Vorhersagekraft gehabt. Prinzipiell könnte es natürlich sein, dass eben dieses überhaupt Einschreiben in die Informatik, dass das natürlich auch mit dem Persönlichkeitsmerkmal zu tun hat.
Ganz sicher, die bezog sich ja nur auf die Kohorte, diese Aussage.
Ja. Nein, nein, also.
Leute, die in dem Format eingestellt sind.
Ja, also ich will nicht sagen, dass diese Big Five, dass das nicht zu gebrauchen ist.
Genau, also das lese ich so, ja. Das lese ich so. Das ja. Ist nur das Verständnis. Alles ja. Klar, dann warten wir einfach mal von dran, um mehr zu sagen. Ja.
Okay, dann einmal aus der letzten Reihe.
Ja, vielleicht auch das erste, dass es nicht signifikant Effekt hat, heißt ja nicht, dass es nicht. Das heißt nur, dass man dazu nichts sagen kann.
Ja.
Also, das muss so groß sein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, anschließend an die ersten zwei Fragen, sprechen wir da wirklich von Vorwissen, wenn wir die Noten in Englisch, Deutsch, Informatik, wenn sie da sind, in Bezug setzen, oder ist das nicht quasi das latente Konzept der kognitiven Kapazität? Das sollte man auf jeden Fall diskutieren, gerade auch wenn man sich die einzelnen Effektgrößen anschaut. Weil wir ja nicht die Ordnung haben, die man erwartet. Also normalerweise hätte ich gesagt, Effektgröße in absteigender Reihenfolge Informatik macht man sich deutlich.
Das war eine
gerne laut, dann kriegst
du auch mit. Ich wollte mir den Vorschlag im Schutz nehmen, da waren gar keine Effektstärken, wie ich das wahrgenommen habe.
Gut, die kann man natürlich leicht auch in Effektstärken umrechnen.
Das sind jetzt. Methodenfrage, aber es geht einfach nur darum, das ist dieses latente Konzept von Intelligenz von mir aus. Also das würde ich mindestens mal andiskutieren. Ansonsten sehr schön.
Genau, was wir auf jeden Fall nochmal genauer schauen wollen, ob diejenigen, die eben keine Programmierkenntnisse haben, aber sonst gute Noten mitbringen, ob die entsprechend eben diese Defizite schnell aufholen können oder eben nicht, oder ob die diese wenigeren Vorkenntnisse eben mitschleppen und dann entsprechend auch schlechter in der Klausur abschneiden.
Ich würde gerne den vorsichtigen Kommentar mit vorigen Kommentaren mal kurz aufgreifen. Also erstmal, die Studie gefällt mir sehr schön, vor allem auch deswegen, weil sie internationale Studien auch bestätigt, bis auf dieses Learning Management, die sich das Gleiche sagen, dass ich diese Vorerfahrung aus dem schulischen Bereich hat, in bestimmter Art und Weise darauf eingehen.
Mhm.
Ich möchte aber unbedingt nochmal das Thema Selbstwirksamkeit aufgreifen. Also Sie haben das gerade so, ich meine es nicht so böse, wie es klingt, abgebügelt im Kommentar, aber ich möchte unbedingt davor warnen, Selbstwirksamkeit und Vorwissen gleichzusetzen. Ich hoffe, ich habe morgen Zeit, ein bisschen was dazu zu sagen. Das Instrument von Ramalinga und Liebenbeck ist ein Instrument, was sehr stark in Frage gestellt wird und auch empirische Befunde hat, die sagen, das ist eigentlich gar nicht sauber und stabil, da wird gerade dran gearbeitet. Und zudem ist es tatsächlich so, wir haben einigermaßen viel uns mit Selbstwirksamkeit in letzter Zeit beschäftigt und sehen, dass je nachdem, an was für einer Institution man sich befindet, Studierende einfach sagen, ich sage jetzt einen Namen von der Brown University, und deswegen kreuze ich überall siebenmal auf dieser Skala, einfach weil ich hier bin, ich weiß, dass ich das kann. Und man hat da sehr starke Kalibrierungspunkte, die sagen, wenn man zum Beispiel eine Klausur schreibt und vorher nachher Selbstwirksamkeit abfragt, das geht über Kreuz und zwar sehr stark über Kreuz, so stark, dass sich die Signifikanz überwindet.
Mhm.
Das ist nicht korreliert mit Vorwissen. Sie haben es im Ocean Paper auch nicht so geschrieben, aber wenn Sie es im deutschen Sprachraum so sagen, dann hinterhängen bleibt, wir haben Vorwissen abgefasst, was ist wichtig und zu meinen Selbstwirksamkeit, dann könnten Sie missinterpretiert werden. Das
ja.
Wäre unschön. Weil sie wirklich schön ist, die Arbeit.
Wenn man sich diesen Fragebogen anschaut, dann ist es so, dass tatsächlich der überwiegende Teil Vorwissen ist, der abgefragt wird. Also im Sinne, ich kann eine Klasse deklarieren, ich kann eben Mittelwerte berechnen und es gibt wenige Fragen, die beispielsweise darauf zielen, zu sagen, ich bin in der Lage, dauerhaft an einem Problem zu arbeiten, bis ich es löse. Also diese klassischen Selbstwirksamkeitsfragen.
25%, also 8 von den Items machen sowas.
Genau, der Rest aber nicht.
Aber die anderen sagen, Hilfestellung bei dem und dem, Hilfestellung bei dem und dem. Ich kenne das Instrument relativ gut, ich
ja.
Will einfach nicht unterschreiben, was Sie gerade sagen. Also, Entschuldigung. Ja.
Wobei, das objektive Einschätzen von den Fähigkeiten, das gibt es ja doch schon in vielen Fragen bei dem Fragebogen.
Ja, das ist ja, also ich glaube, worum es gerade geht, das ist ja eine Selbsteinschätzung. Das heißt, sagt
das
nicht,
ist richtig,
ob der Student wirklich in der Lage ist, ein Programm zu schreiben, das den Mittelwert...
Er glaubt, er ist in der Lage.
Genau, er glaubt, er ist in der Lage. Und da gibt es ja auch immer viele Gender-Differenzen, wenn man solche Selbsteinschätzungstests macht.
Ja, vielen Dank.
Wir haben noch Zeit für eine letzte. Möchte noch jemand? Schön, es werden immer alle Fragen abgehandelt. Vielen herzlichen Dank für den Vortrag.
Danke.